Ich glaube, ihr kennt alle Paulus, oder? Also Paulus, der Apostel von vor knapp 2000 Jahren, der bekannteste und vielleicht der eindrucksvollste Europamissionar oder auch generell Missionar, den wir so kennen. Nun, dieser Paulus hatte ein Problem. Und das war so groß, dass er es so nicht akzeptieren konnte und er bat Gott, ihm das zu nehmen. Was war das für ein Problem? Ein Stachel im Fleisch, was auch immer das war. So nennt er das. Gott hatte ein Problem mit Paulus. Ein Problem, das so groß war, dass er es unbedingt beseitigen musste. Und was tat er, um dieses Problem von Paulus, das Gott mit Paulus hatte, zu beseitigen? Er gab ihm einen Stachel ins Fleisch. Paulus wusste das aber nicht gleich von Anfang. Aber diese Geschichte zeigt das Drama von uns Menschen, von unserer Sicht der Dinge und dem, wie Gott Dinge sieht und er entscheidet. Und das haben wir auch in den Liedern heute sehr oft besungen. Vielleicht sogar alle Lieder, aber die meisten davon haben in irgendeiner Weise diesen Kontrast aufgezählt, dass wir ein Problem haben, dass wir in Nöten, in Schwierigkeiten sind, verschiedenster Art, aber dass Gott über allem hinwegsteht und dass er genau weiß, wie zu handeln ist und er wird souverän unser Leben und unsere Umstände lenken, so wie er es möchte und er es für gut sieht. Und die Lieder riefen immer wieder dazu auf, ihm zu vertrauen. Nun, ich möchte diese Stelle, wo es genau darum geht, dass Paulus auf der einen Seite sagt, das Problem ist mir zu groß, ich möchte damit nicht leben, Gott ihn aber belehrt, dass das bleiben muss und wie Paulus darauf reagiert, ich möchte über diese Stelle heute einmal mit euch reden. Und das ist in 2. Korinther Kapitel 12 geschrieben. Und ich denke, das ist für unseren Alltag eine der entscheidendsten Stellen. Man muss dazu sagen, für den Kontext, bevor wir uns diese Stelle lesen, der Kontext ist von Kapitel 10 bis Kapitel 13, also das heißt 14 Kapitel, ungefähr ein Drittel des ganzen Korintherbriefes, geht es um dieses Problem, dass Paulus seinen Dienst als Apostel verteidigt gegenüber übler Nachrede, gegenüber Verleumdung und auch gegenüber denen, die teilweise daran gezweifelt haben, ob er überhaupt ein Apostel ist, dem man vertrauen könne. Denn er wirkte nicht gerade besonders schwergewichtig, wenn er auftrat und in verschiedenster anderer Weise. Und in diesem Zusammenhang spricht Paulus immer wieder vom Rühmen, wessen man sich rühmen können, wessen sich die anderen rühmen und womit er sich rühmen kann, wer er ist und was er hat oder eben auch nicht. Und er flicht in diesem Rühmen immer mehr Stück für Stück Schwachheit hinein. Denn das war ein Vorwurf. Man sagte ihm, Paulus, na ja, wenn er Briefe schreibt, die sind gut, die sind gewichtig, die sind kraftvoll. Aber wenn er auftritt, dann tritt er als schwacher Mensch auf und sein ganzes Reden, das kannst du verachten. Das ist nichts Besonderes. Und bei den Griechen, der Nation der Philosophen, war natürlich ein besonderes rhetorisches Auftreten und ein kraftvolles Auftreten eine besondere Sache. Und entsprechend war Paulus umso weniger ein geeigneter Mann, auf den man sofort hörte. Nun, Paulus schreibt aber Stück für Stück, warum er mehr sich seiner Schwachheiten rühmen will, obwohl er sich der Herkunft als Hebräer und Jude und Pharisäer durchaus auch rühmen könnte und all der Errungenschaften, was er erreicht hat, und er würde damit noch nicht einmal lügen, sondern er sagt, ich will mich trotzdem viel mehr der Schwachheit rühmen. Aber warum? Und er führt jetzt mit einigen Schritten von seinem eigenen Erleben, wie Gott ihn dahin gebracht hat, sich mehr mit seiner Schwachheit zu identifizieren als mit seinen Stärken, führt er in 4 Schritten zu diesem Höhepunkt des ganzen letzten Drittels des Korintherbriefes, diese Argumentation von Kapitel 10 bis Kapitel 13. Er kommt zu diesem Höhepunkt, wo er in vier Schritten zeigt, dass Gottes Gnade genügt und dass Gottes Kraft in der Schwachheit zur Vollendung kommt. Und ich will in gleicher Weise auch mit euch in vier Schritten den Weg zu dieser Erkenntnis gehen. Wir werden uns als erstes die Konfrontation mit der Schwachheit anschauen. Dann werden wir uns die Reaktion auf Schwachheit anschauen. Wir werden uns Gottes Antwort für Schwachheiten ansehen. Und dann werden wir uns als viertes unser Leben in Schwachheit anschauen, wie es aussehen kann und sollte. Ich möchte euch bitten, mit mir zusammen diese Verse zu lesen aus 2. Korinther Kapitel 12, die Verse 7 bis 10. Ich möchte euch bitten, einmal vielleicht auch ein Stück weit, um die Konzentration noch einmal zu schärfen, mit mir dazu aufzustehen. Lasst uns aufstehen und auf Gottes Wort hören. 2. Korinther 12, Verse 7 bis 10. Paulus schreibt: Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Soweit das Wort des lebendigen Gottes. Lasst uns noch beten. Unser Gott und Vater, ich danke dir für dein Wort und dass du ein vollkommen richtiges Wort mit all seinen Aussagen und mit all seinen Worten vollkommen richtig bis zu uns heute bewahrt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns mir bei der Auslegung hilfst, dass jedes Wort, das ich spreche, auch eines ist, das du bejahen kannst und dass wir wirklich in der Wahrheit gemeinsam vorangehen, dass wir lernen, dir zu vertrauen und uns an deiner Gnade zu erfreuen, die du gibst, auch dann, wenn dadurch oder gerade deswegen einige unserer Schwierigkeiten im Leben bleiben müssen. Danke, dass du es gut mit uns meinst. Amen. Nehmt Platz. Und jeder Mensch von auf dieser Erde, alle von uns, das behaupte ich jetzt einfach mal, mag sein, dass es den einen oder anderen nicht treffen sollte, ihr dürft euch gerne bei mir melden, ich habe nicht vor, darüber lange zu diskutieren. Ich gehe davon aus, dass jeder einzelne von uns mit verschiedensten Arten von Schwachheiten konfrontiert ist. Sei es körperliche Schwachheit im Sinne von Krankheit, sei es gewisse Behinderungen, die wir haben, sei es ganz andere Art von Schwachheit, wie auch immer, wir alle sind mit Schwachheit konfrontiert. Und das war Paulus auch. Paulus hatte ein körperliches Leiden. Er schreibt davon und sagt: Mir wurde ein Dorn fürs Fleisch ins Fleisch gegeben. Ein Luther übersetzte Pfahl fürs Fleisch. Wahrscheinlich wollte Luther das Ganze dramatischer darstellen und die Größe des Problems von Paulus hervorheben, das weiß ich nicht. Die allermeisten Übersetzungen sprechen eigentlich vom Dorn. Die Schlachter hat auch das Wort Pfahl übernommen. Warum auch immer, das griechische Wort heißt Dorn und fast alle Übersetzungen sprechen von einem Dorn. Nun, er nennt es einen Dorn in das Fleisch bekommen, in seinen Körper. Und das hat ihn gestört. Also er hatte ein körperliches Leiden, das war seine Schwachheit, von der er auch schon vorher sprach und auch später sprechen wird in Vers 9. Wir fragen uns natürlich, was war das für ein Problem, mit dem Paulus zu tun hatte? Was war das für eine Krankheit, die er hatte? Oder vielleicht Behinderung oder wie auch immer? Obwohl das ja beides mehr oder weniger ziemlich gleich ist. Wenn wir Galater 4 lesen und dort von einer Schwachheit im Fleisch lesen, von der Paulus schreibt und diese Schwachheit im Fleisch als ein Augenleiden öffnet, dann sind wir natürlich geneigt zu sagen, Paulus spricht hier vermutlich von dem Augenleiden, von dem er auch zu den Galatern geschrieben hat. Welcher Art auch Leiden das immer war, wir wissen es nicht, ob er nun dieses Augenleiden meint oder ob es ganz eine andere Art von körperlicher Beeinträchtigung war. Das wissen wir nicht sicher und das ist auch nicht so wichtig. Fakt ist, Paulus hatte ein Problem. Und dieser Dorn in seinem Fleisch, dieses körperliche Leiden, hat es ihm schwer gemacht, als Apostel in dieser Welt zu agieren. Wenn es das Augenleiden war, können wir uns natürlich schon vorstellen, dass er möglicherweise Schwierigkeiten hatte, Dinge zu sehen, um zu studieren oder um mit den Menschen entsprechend arbeiten zu können. Ich weiß es nicht. Paulus sagt, das hat mich gestört. Und er bat Gott, diesen Dorn im Fleisch wegzunehmen. Nun, Paulus spricht von einer Schwachheit. Wenn wir über Schwachheiten reden, dann müssen wir jetzt einmal an dieser Stelle definieren, was ist Schwachheit? Das Wort, das hier für Schwachheit genutzt wird, in Vers 9 und auch sonst an den verschiedenen Stellen in diesem gesamten Zusammenhang, Asthenia, das haben wir auch heute in medizinischen Begriffen. Zum Beispiel, die meisten kennen vielleicht Legasthenie, also eine Rechtschreib- und Leseschwäche. Oder der asthenische Typ, also der ganz dünne, hagere, schwächliche Typ, so vom Körperbau her. Das bedeutet einfach Krankheit oder Schwachheit. Also im Allgemeinen, wenn es jetzt nicht gerade der Zusammenhang etwas anderes darstellte, dann war beim Griechen mit diesem Wort eine körperliche Schwachheit oder Krankheit verbunden. Aber der Begriff würde genauso wie bei uns auch im übertragenen Sinne genutzt. Nicht nur als körperliche Schwäche, sondern auch als geistliche oder geistige Schwäche. So lesen wir beispielsweise gerade in den Korintherbriefen und auch in den Römerbriefen, wie Paulus dieses Wort des Öfteren für andere übertragene Schwachheiten benutzt, wie zum Beispiel Schwachsein im Glauben. Römer 14,1, da spricht er von den Starken im Glauben und von den Schwachen im Glauben. Und er benutzt genau dieses Wort dafür. Er sagt, sie sind nicht körperlich schwach, sondern es gibt Menschen, die sind im Glauben schwach. Sie haben schnell Gewissensnöte. Sie haben nicht diesen starken Glauben wie andere. Und sie haben dadurch gewisse Schwierigkeiten. Und das ist eine Schwachheit. Er sagt auch, dass Schwachheit mit Versuchung verbunden werden kann. Schwach in Versuchungen sein. Und er warnt die Starken im Glauben, die sich mehr erlauben können, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Und er warnt sie und sagt, passt auf, dass ihr nicht denjenigen schwach macht, der dann in die Versuchungen fällt, aufgrund eures Wandels, aufgrund eures Verhaltens. Also schwach sein gegenüber Versuchungen und dann auch die Neigung dazu haben, in Versuchungen zu fallen. Auch das nimmt er mit in die Bedeutung dieses Wortes für schwach. Er sagt, dass das Gesetz schwach war, kraftlos war, weil es in unserem Fleisch, also durch unseren normalen, natürlichen Menschen gehalten werden sollte. Das Gesetz sagt, du darfst nicht und du sollst, und der ganz normale, natürliche Mensch hat nicht die Kraft, das Gesetz zu tun, obwohl das Gesetz gut und heilig ist. Und Paulus nennt das ist die Schwäche des Gesetzes, weil sie mit der Schwäche des normalen, natürlichen Menschen zu tun hat, der nicht in der Lage ist, das vollkommen zu erfüllen, was Gott möchte. Und wofür auch dieses Wort Schwachheit benutzt wurde, war gerade auch bei Paulus und auch bei Jesus im Sinne eines schwachen, unfähigen oder verächtlichen Auftretens. Wie man von Paulus sagte, sein Auftreten ist schwach. Oder Jesus wurde in der Schwachheit seines Fleisches gekreuzigt. Er wirkte als schwacher Mensch, der diesem ganzen System nichts entgegenzusetzen hatte. Dieses Auftreten und keine Kraft haben, hier viel reißen zu können mit seinem ganzen Sein und mit dem, was man hat und wie man begabt ist, sich in der Menge zu präsentieren oder voranzugehen. Und das Ganze nimmt Paulus mit in diese Bedeutung Schwachheit. Und gerade in diesem Abschnitt spricht er also in Abschnitt 10 bis 13 spricht er sowohl von körperlichen Schwächen, wo es eindeutig um körperliche Schwächen geht, als auch von Schwächen im übertragenen Sinne. Und deswegen können wir davon ausgehen, wenn wir heute von Schwächen reden und Paulus hier von Schwächen spricht, gemeint sind damit alle Arten von Schwächen. Und wir können vielleicht auch ein Stück weit die Definition von Peter Krell nehmen, einen der Mitältesten aus der Hoffnungskirche Kaiserslautern. Und er sagt, Schwachheiten sind alle Einflüsse in deinem Leben, die in dir bewirken, dass du dich schwach fühlst und vielleicht auch darüber hinaus von anderen schwach wahrgenommen wirst. Dabei sind aber alle Einflüsse gemeint, die du nicht unter Kontrolle hast. Alle Schwächen, alle Einflüsse in deinem Leben, gegen die du nichts entgegensetzen kannst, weil du einfach die Kontrolle nicht darüber hast. Das ist Schwachheit. Und ich denke, wenn wir das als Schwachheit bezeichnen, und das passt ins Gesamtbild all dessen, was die Bibel als Schwachheit bezeichnet, können wir sagen, jeder von uns hat Schwachheiten. Und deswegen ist diese Lehre von Paulus, mit Schwachheiten umzugehen heute, etwas für jeden von uns und von besonderer Bedeutung. Ich möchte hier aber an dieser Stelle eine Sache klarstellen. Schwachheit darf nicht für Sünde entschuldigt werden. Auch wenn Schwachheit dazu führen kann, dass ich viel stärker in der Gefahr stehe, in Sünde zu fallen, weil ich in gewissen Bereichen des Lebens schwach bin, gegenüber Versuchungen schwach bin, weil ich vielleicht ein körperliches Leiden habe, das mir so viel Schwachheit bringt, dass ich immer wieder schneller in Sünde falle, zum Beispiel dadurch, dass ich unzufrieden bin, undankbar für die Situation, in der ich lebe. Schwachheit entschuldigt niemals Sünde. Und Sünde können wir nicht einfach sagen, naja, das war meine Schwachheit. Deswegen habe ich gesündigt. Sünde ist nicht Schwachheit. Das müssen wir unterscheiden. Nun, die Schwachheit von Paulus, ein körperliches Leiden. Der Grund für diese Schwachheit, und das ist sehr interessant, da kommt die Argumentation von Paulus her. Und er spricht von einer besonderen Offenbarung, die er erlebt hat, dass er bis in den dritten Himmel entrückt wurde und unaussprechliche Worte gehört hat. Und dann sagt er, damit ich mich wegen dieser vielen Offenbarungen nicht überhebe, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gesetzt. Gott hatte dem Paulus mit sehr viel gesegnet, mit wirklich sehr viel. Er hat ihm so viel Erkenntnisse gegeben. Aber auf der anderen Seite nimmt er ihm Fähigkeiten, die eigentlich bestens dafür geeignet wären, diese großartigen Erkenntnisse auch wirklich kraftvoll umzusetzen. Er hat ein Augenleiden. Er tritt als Redner nicht besonders ruhmreich auf und er gewinnt damit nicht gerade die Zuhörerschaft, erst recht nicht im Griechenland. Sein gesamtes Auftreten wird als schwach bezeichnet. Und trotzdem hat er so viel bewirkt. Und das sehen wir immer wieder, dass Gott auf der einen Seite mit großartigen Segnungen segnet, aber diese Menschen dann auf der anderen Seite sozusagen in einem Gegengewicht Schwachheiten gibt ins Leben. Er weiß ganz genau, der Paulus wird sich überheben. Der hat so viel Offenbarung bekommen. Der wird stolz werden. Auch wenn wir in der Bibel nicht viele problematische Situationen berichtet haben, dass Paulus stolz war, so wissen wir doch von dieser Situation, von diesen Versen, dass Gott es für so schädlich hielt, die Neigung von Paulus, sich zu überheben, dass er von vornherein gesagt hat, er braucht einen Dorn ins Fleisch. Er braucht eine Schwäche, irgendwo eine wirkliche Schwäche, die ihn demütigt, die ihn unten hält. Und das war der Grund, weshalb er diese Schwäche brauchte. Ich möchte hier an dieser Stelle einen kurzen Exkurs nehmen. Und zwar wegen der der Urheber dessen, was ihm dort körperliches Leiden verursachte. Paulus sagt hier, es war ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt. Nun, es war von Gott gewollt, Aber es war der Satan, ein Engel Satan, ein Dämon, der dafür sorgte, dass Paulus dieses körperliche Problem hatte. Wir leugnen nicht, dass es auch dämonischen Ursprungs haben kann, wenn wir Krankheiten und körperliche oder seelische Beeinträchtigungen haben und Schwächen. Aber wir lehren ausdrücklich nicht, und wir verwerfen diese Lehre, dass alle Krankheiten und seelischen Beeinträchtigungen dämonischen Ursprungs sind. Das glauben wir nicht und das lehren wir nicht. Und ich denke, es gibt genug Hinweise in der Bibel, die uns sagen, dass bei weitem nicht jede Krankheit dämonischen Ursprungs ist, auch wenn das mal der Fall sein könnte. Bitte hütet euch davor, kranke Leute, bei kranken Leuten anzufangen, irgendwelche Dämonen austreiben zu wollen oder in diese Richtung überhaupt zu denken oder solche Bestrebungen zu unterstützen. Abgesehen davon möchte ich auch hier an dieser Stelle daran erinnern, bei Paulus war es ein Dämon, der ihm dieses körperliche Leiden verursacht hat. Aber glaubt ihr, Paulus war dämonisch besessen? Ganz bestimmt nicht. Ich weiß, dass es in der heutigen Zeit ziemlich große Richtungen gibt, die gerade von solchen Dingen sprechen, die dann Dämonen austreiben wollen, um Gesundheit herzukriegen, wiederherzustellen und die dann mit Wunderheilungen etwas bewirken wollen. Das ist keine biblische Lehre. Davon wollen wir uns auch distanzieren. Lass uns festhalten, unter Schwachheiten können wir alle Situationen in unserem Leben verstehen, die wir nicht unter Kontrolle haben und wo uns die Kraft fehlt, sie zu bewältigen. Das können körperliche Leiden sein, das können geistliche Schwächen sein, zum Beispiel ein feines Gewissen, Schwachheit für bestimmte Versuchungen, denen wir nicht widerstehen können oder Schwierigkeiten haben. Es können aber auch situative Schwächen sein, also Situationen, die uns überfordern, denen wir nicht gewachsen sind. Wir alle nehmen also in verschiedenen Lebensbereichen Schwachheiten wahr und wir reagieren irgendwie darauf. Wie reagieren wir? Und ich möchte damit zum zweiten Punkt kommen, unsere Reaktionen auf Schwachheit. Nun, Paulus betet zu Gott. Und wir können vielleicht sagen, das ist die eine Reaktion, die niemals falsch ist, dass wir uns mit unserem Problem an Gott wenden. Unsere Reaktionen können auch sehr anders aussehen. Es kann sein, dass du anfängst, mit allen dir zur Verfügung stehenden Mitteln gegen diese Probleme zu kämpfen. Du sagst, wenn ich dort diese Schwachheit in meinem Leben habe, dann muss es doch irgendwo einen Ausgleich geben, mit dem ich diese Schwachheit kompensieren kann, mit der ich diese Schwachheit beseitigen kann. Vielleicht sind es andere Menschen, die mir helfen können, das Ding zu beseitigen. Vielleicht versuchen wir, gerade wenn es Menschen sind, die uns immer wieder das Leben schwer machen und unseren Dienst verhindern oder viele andere Bereiche in unserem Leben sehr stark erschweren, dass wir dann sagen, wir müssen diese Menschen irgendwie dazu bringen, uns besser zu behandeln und wir fangen an zu manipulieren und psychologische Tricks anzuwenden. Wir können vielleicht sogar im schlimmsten Fall in Gleichgültigkeit, Verzweiflung oder Resignation hineinkommen, indem wir sagen, es ist alles vorbei, das macht überhaupt keinen Sinn mehr, das ganze Leben ist unnötig und wir kämpfen überhaupt nicht dagegen. Die Reaktion des Menschen auf Schwachheit ist sehr vielfältig. Eine, die immer richtig ist, ist, wenn wir uns im Gebet an Gott wenden. Ich möchte, es ist ja nicht ein Geheimnis, dass ich Arzt bin, und jetzt könnte man ja auch ganz klar anwenden und sagen, wenn jemand eine körperliche Schwäche hat, dann könnte man sagen, wende dich an Gott und wende dich nicht an einen Arzt. Vielleicht ist diese Schlussfolgerung zu falsch, aber auch als christlicher Arzt würde ich erwarten, dass jeder Christ, der zu einem Arzt geht, die Sache mit Gott bespricht. Ich sage nicht, dass man nicht zum Arzt gehen sollte und dass nur Gott heilt und dass wir jetzt die Ärzte meiden sollen. Sondern ich sage, dass wir ganz bewusst vor Gott diese Entscheidung treffen müssen, dass sein Wille geschehen möge. Und dass unser Arztbesuch nicht nur dieses eine Ziel hat, ich muss unbedingt gesund werden. Und wenn der es nicht kann, dann der andere. Wenn der es nicht kann, dann der andere. Wenn der es nicht kann, dann der andere. Vielleicht sagt Gott auf diese Art und Weise, nein, lass dir an meiner Gnade genügen. Lasst uns als Christen, wenn wir krank sind und auch wenn wir ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, uns sehr bewusst machen, dass darüber hinweg Gott ist, der entscheidet, ob wir krank oder gesund sind. und der uns letztlich heilt oder auch nicht heilt. Ob er das nun durch Medizin oder nicht durch Medizin macht oder ob er es gar nicht tut. Nun, wir versuchen also, irgendwie Kontrolle darüber zu bekommen, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Und wenn das nicht geht, dann verzweifeln wir oder verbittern wir. Aber das Hinwenden zu Gott ist immer eine richtige Reaktion auf jedes Problem in unserem Leben. Dann kommt das Nächste. Wir warten auf Gottes Antwort. Punkt 3. Ich bin davon überzeugt, dass Gottes Antwort für unsere Schwachen, für unsere Schwachheiten immer die beste ist. Immer. Ich bin davon überzeugt, dass Gottes Antworten für unsere Schwachheiten selten die gewünschten Lösungen sind. Sehr wahrscheinlich werden wir oft nicht genau die Lösung bekommen, die wir uns wünschen, dass Gott sie geben würde. Paulus hat dreimal gebetet, dreimal, und er wurde nicht gesund. Er hat viele Menschen geheilt, aber er konnte sich an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt nicht mehr heilen. Übrigens, wenn man alle Stellen guckt, also guckt, wann war das in seinem Leben, wann hat er Wunder getan und wann waren all die Berichte, von denen er hier und dort in den Briefen immer wieder schreibt, dass er kranke Mitarbeiter hatte, die er offensichtlich nicht heilen konnte oder selber krank war und sich nicht heilen konnte. Gerade zum Ende seines Dienstes hat er nicht mehr geheilt. Und da sind seine Mitarbeiter auch todkrank geworden. Er hat gebetet, dass Gott sie gesund machen möge, aber er konnte nicht mehr Kranke heilen. Wir können daraus schlussfolgern, ohne es sicher sagen zu können, dass er möglicherweise diese Gabe des Heilens nur für den Anfang hatte, zur Bestätigung des Aposteldienstes, aber dass ihm diese Gabe später wieder genommen wurde. Das nur nebenbei die Beobachtung. Gott antwortet also bei Paulus nicht sofort. Dreimal betet er, zweimal betet er, ohne dass irgendetwas passiert, und als er beim dritten Mal betet, wie lange er gewartet hat, weiß ich nicht, aber dann kommt Gottes Antwort. Und Gott antwortet ihm mit einer wunderbaren, zeitlosen Wahrheit, die wir in unserem Leben immer überall anwenden können, an so vielen Stellen in unserem Leben. Und deswegen ist sie so wertvoll. Gott selbst sagt eine zentrale Wahrheit, die für ewig gilt. Und er sagt zu ihm, meine Gnade genügt dir. Luther übersetzte, Schlachter 2000 hat es ein Stück weit übernommen, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist eine Aufforderung, ein Befehl, aber der tatsächliche wörtliche Laut ist kein Befehl, sondern eine Feststellung, ein Hinweis auf eine Tatsache. Und zwar diese eine Tatsache, meine Gnade genügt dir. Und vielleicht sollten wir darüber oft nachdenken. Aber lasst uns jetzt mal ein Stück weit gemeinsam darüber nachdenken. Was bedeutet es, wenn wir davon sprechen, dass Gottes Gnade genügt? Gott erklärt das noch. Warum ist Gottes Gnade ausreichend? Warum brauchen wir nicht mehr? Warum brauchen wir nicht Gottes Gnade und Gesundheit? Oder Gottes Gnade und besondere Befähigungen? Warum brauchen wir nicht Gottes Gnade und das Loslösen, also das Heilen von Schwachheiten? Warum reicht, wenn wir nur Gottes Gnade alleine haben, plus Schwachheiten, also dass sich nichts ändert, wie wir es gerne hätten ändern wollen? Hier die Begründung von Gott, und achtet mal in eurem Leben darauf, Gott begründet viel, sehr viel. Gott ist nicht ein Gott, der einfach sagt, das muss so sein, jetzt nicht diskutieren, machen, sondern Gott begründet, warum ein viele, also nicht für alles gibt er uns eine Antwort, nicht für alles begründet er, aber sehr viel. Und hier an dieser Stelle sagt er auch, warum ist es so, dass Gottes Gnade reicht? Er sagt Folgendes, meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Vollkommen ist ein Wort, das wir im Deutschen immer wieder Schwierigkeiten haben, es gut zu übersetzen. Es heißt vollkommen, aber es heißt mehr etwas zur Ausreife bringen, also etwas bis zur Vollkommenheit machen, etwas fertig, vollständig machen. Gott sagt ihm, in Schwachheiten der Menschen, genau dort wird meine Kraft, die ich aus Gnade wirken lasse, da wird meine Kraft vollkommen zur Ausreife gebracht. Vielleicht würden wir es heute in unserem Sprachgebrauch sagen, dort bekommt sie vollkommene Entfaltung. Wenn Gott seine Kraft nur dann vollkommen zur Entfaltung bringen kann, wenn du schwach bist, was spricht dagegen, dass du schwach bleibst oder noch schwächer wirst? Global betrachtet. Ich weiß, es fühlt sich nicht gut an, schwach zu sein. Wir könnten sagen, dagegen spricht, dass ich damit nicht einverstanden bin. Wir können sagen, dagegen spricht, dass ich mich da nicht gut fühle. Ja, ich fühle mich doch immer noch schwach. Meint ihr, weil Paulus diese Wahrheit kannte, fühlte er sich plötzlich stark in seinem Leiden, in seinem körperlichen Leiden? Dieses körperliche Leiden blieb doch. Es war nicht weg. Es blieb. Sein schwaches Auftreten blieb. Es war nicht weg. Er gewann nie, soweit ich weiß zumindest, den Status, dass Paulus ein kraftvoll mächtiges Auftreten hat. Er war nicht der gewandte Redner, wie wir das eher von Apollos hören. Er war ein guter Argumentator, also er konnte sehr gut argumentieren und er hatte sehr gute Erkenntnis. Er konnte gut logische Schlussfolgerungen ziehen. Das konnte Paulus sehr gut. Aber es war jetzt nicht so der rhetorisch begabte Redner. Das blieb doch. Und kurz davor sagte er, nachdem er all seine Nöten, Leiden, Gefahren, Verfolgungen, die er erlitten hat, aufgezählt hat, sagte er in Kapitel 11, Vers 30, Entschuldigung, 29, wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich finde nicht brennenden Schmerz? Paulus sagt, ich bin genauso schwach wie all die anderen Christen auch. Er war kein starker Christ. Er sagt, ich bin doch genauso schwach wie alle anderen auch. Ich habe doch genauso Anfechtungen und es brennt in mir. Da ist Feuer. Auch er muss sich krampfhaft daran festhalten, nicht in diese Versuchungen zu fallen. So schreibt er das hier. Er nimmt wirklich dieses Wort brennen in den Mund. Paulus hat seine Schwachheit bis zum Schluss behalten. Dass Gott in uns kraftvoll wirkt, nimmt unser Gefühl für die Schwachheit und unser Erleben von Schwachheit nicht weg. Das bleibt. Und das ist das, womit wir so oft Schwierigkeiten haben. Ich habe den Eindruck, und ich möchte an dieser Stelle euch bitten, dass ihr euch prüft. Vielleicht mag dieser Eindruck falsch sein, aber ich habe den Eindruck von vielen Christen, auch von vielen hier von euch, mit denen ich hier und dort immer wieder zu tun habe, dass wir das Gefühl haben, mit diesem Slogan, wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Dass wir mit diesem Slogan ein Stück weit denken, wir müssen Gott richtig vertrauen in all unserer Schwachheit und dann werden wir die Kraft spüren, die Gott durch uns wirkt und werden kraftvoll wirken können. Ich habe mir zum Beispiel für diesen Zweck sehr genau ein paar Mal das Lied von, wie wird es richtig ausgesprochen, Laura Daigle angehört. You say I am, wie heißt das nochmal? Nochmal? Also ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Aber ein sehr, sehr bekanntes Lied in der Christenheit, wo es darum geht, dass sie davon singt, sie ist schwach und unbedeutend und in all diesem ist aber Gott derjenige, der sie hält. Und der Refrain hat auch immer wieder diesen Ausdruck, wenn ich schwach bin, dann sagst du, dass ich stark bin. Und er baut eben hier drauf auf diese Schlussfolgerung von Paulus zum Ende dieses 10. Verses. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und es ist ein Stück weit interessant, wie durch Lieder und durch leichte Umformulierungen mir scheint, dass immer wieder dieses Denken hineinkommt, wenn wir Schwachheit empfinden und wir sagen, ich bin schwach, dass dann Gottes Kraft in unserem Leben wirkt und wir sozusagen wie auf einem Surfbrett auf diesen kraftvollen Wellen mit dahin schwimmen und diese Kraft mitspüren und uns dann kräftiger fühlen. Und die Bibel berichtet nirgendwo, dass das so ist. Das bedeutet nicht, dass wir die Kraft, mit der Gott arbeitet, nicht freudevoll empfinden können. Nichtsdestotrotz bleibt unsere Schwachheit. Sie wird nicht automatisch in gefühlte Kraft umgemünzt. Und das ist wichtig zu bedenken. Ich möchte nämlich, dass wir jetzt uns über unsere Reaktion Gedanken machen. Den 4. Punkt. Wenn wir jetzt wissen, dass Gottes Gnade für uns genug ist und wir nicht mehr brauchen, und weil es deswegen ist, weil Gott in unseren Schwachheiten, wenn er sie behält, wenn diese Schwachheiten bleiben und er sie uns nicht wegnimmt, dass er dann vollkommene Kraft in unserem Leben wirken kann. Was machst du mit diesem Wissen? Wie wirst du jetzt in Zukunft den Schwachheiten begegnen? Wirst du weiter darauf warten, dass sie doch jetzt endlich einmal aufhören sollten, weil du ja schließlich an Gott glaubst und ihm vertraust? Und all die Schwachheiten bleiben immer noch bestehen? Schaut, wie Paulus das gemacht hat. Verse 9b und 10. Da sagt er, darum, weil das so ist, also weil diese Wahrheit Gottes besteht, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohnt oder bei mir einzieht. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten. Achtet ganz genau darauf, was er hier sagt. Er sagt, ich will mich vielmehr meiner Schwachheiten rühmen. Nun, was heißt rühmen? Ja gut, angeben. Aber wir dürfen hier an dieser Stelle das Rühmen nicht einfach als verachtenswertes Angeben oder dass sich damit protzen verstehen, sondern rühmen in dem Sinne, womit ich mich gleichstelle, was Sinnhaftigkeit und Wert in meinem Leben gibt. Vielleicht so ein Stück weit für Identifikation. Dass ich mich damit identifiziere, dass ich sage, das gibt meinem Leben Sinn, das ist das Besondere in meinem Leben, das ist das, worüber ich mich freue und was ich erstrebe. Und er sagt, deswegen will ich mich nicht dessen rühmen, was ich bin und kann und was ich alles erkannt habe, sondern ich will mich meiner Schwachheiten rühmen. Weil er so sehr daran interessiert war, dass Gottes Kraft in seinem Leben wirkt, hat er gesagt, dann will ich lieber die Schwachheiten zu meinem Wesenssein machen, das, was mich ausmacht. Dann will ich lieber nicht der erkenntnisreiche Paulus sein, sondern dann will ich eben der redensschwache Paulus sein. Dann werde ich eben nicht der große Missionar sein, der viel gesehen hat im Reich Gottes, der bis in den dritten Himmel entrückt wurde, sondern dann bin ich der Mensch, der nicht sehen kann, der ein Augenleiden hat, der irgendeine Art von Schwierigkeiten hat. Ich will mich vielmehr mit diesen Dingen rühmen, mich mit denen identifizieren, das zu meinem Wesenseigen machen, damit die Kraft Christi bei mir einzieht, damit sie hineinkommt, damit sie da wohnt. Möge sie durch meine Redenskunst nichts bewirken können, aber möge die Kraft Gottes dann durch die Erkenntnis, die ich habe, viel bewirken können. Möge sie durch die anderen Schwachheiten, dafür, dass ich sehe und viel studieren könnte, naja, das fällt weg, wenn jemand nicht sehen kann oder schlecht sehen kann, hat er Schwierigkeiten damit. Aber möge, wenn Gott auch auf dem Gebiet nicht die kraftvolle Wirkung zeigen kann. Möge er auf dem anderen Gebiet der Erkenntnis oder dessen, wie er dann Briefe schreibt, die bis heute bei uns gekommen sind, möge Gott darüber viel wirken. Ich will, dass die Kraft des Christus bei mir wohnt, dass er in seiner Gnade bestimmt, wann und wie er was zur Vollendung bringen will durch mich und nicht, dass ich mich stark fühle, dass ich das tun kann. Und jetzt Vers 10 weiter. Darum habe ich Gefallen, oder ich freue mich an, ich bin zufrieden mit Schwachheiten, körperlichen Schwachheiten, mit Misshandlungen. Das fühlt sich nicht stark an. Das fühlt sich wirklich nicht kraftvoll an. Aber er sagt, wenn ich misshandelt werde, dann kann Gottes Kraft wirken. Und ich glaube, dass Gott mehr Menschen zum Glauben gebracht hat, weil seine Kinder trotz Misshandlungen geduldig und liebevoll gelebt haben, als durch die Menschen, die sich durch ihre Kraft den Misshandlungen sehr effektiv entgegensetzen konnten. Versteht ihr den Unterschied? Gott braucht nicht deine Kraft, wie du es schaffst, dich Misshandlungen effektiv gegensetzen zu können, um seine Kraft zu beweisen. Vielmehr schafft er es, in deiner Schwachheit, da wo du wirklich der Letzte bist und der Verlierer bist, durch dein Zeugnis das Denken der Menschen zu verändern, die dich misshandeln oder die daneben stehen und sehen, wie du damit umgehst. Und Paulus sagt, ich habe Gefallen daran, oder zumindest, man könnte das Wort vielleicht auch übersetzen, ich bin damit zufrieden, so einige Übersetzungen. Ich habe an Nöten Gefallen. Wer von uns hat an Nöten Gefallen? Von Natur aus haben wir natürlich nicht an Nöten Gefallen. Wenn unsere Kinder uns Not machen durch ihre Art, wie sie handeln, wenn unsere Nachbarn uns Not bereiten, wenn unsere Verwandtschaft uns in Not stellt, wir immer wieder Herausforderungen haben, denen wir uns wirklich nicht gewachsen fühlen. Und wir sagen, das kann ich nicht. Ich brauche hier jetzt, ich will wissen, was ich tun muss. Am liebsten hätten wir so eine Weisheit von Gott, dass wir für jedes Problem sofort die Antwort im Kopf hätten. Und stattdessen gehen wir zitternd hin, wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen mit den Kindern zu reden, mit den anderen Leuten zu reden, mit denen, die uns Nöte bereiten. Und wir wissen am Ende nicht, ob es gereicht hat oder nicht. Aber in unserer Schwachheit kann Gottes Gnade kraftvoll wirken. Wie auch immer, ich weiß es nicht. Es ist seine Art. Er sagt, wenn du schwach bist, dann kann ich meine Kraft zur vollkommenen Entfaltung bringen. Ich habe Gefallen an Verfolgungen, sagt Paulus. Und auch an Ängste. Auch Ängste, mit denen wir leben, vielleicht Ängste vor der Zukunft. Was wird das Ganze bringen, das System, wo wir hineinschlittern? Was werden die politischen Umbrüche bringen? Vielleicht Ängste um deine Kinder, die immer größer werden und beginnen, ihre eigenen Wege zu gehen, und sie gehen sie nicht in der Art und Weise, wie du es gerne hättest. Vielleicht sind es Ängste ganz anderer Art. Aber Paulus sagt, an all diesen Ängsten habe ich Gefallen. Nicht, er hat es ganz bestimmt nicht gefallen daran, weil er Märtyrergefühle geliebt hat, weil er fand, dass dieses Gefühl, Angst zu haben, etwas Befriedigendes wäre, sondern weil er wusste, wenn ich in diesen Ängsten lebe und ich nicht weiß, wo es hingeht und wie es sein wird, da ist mein Herr, der hat die Welt überwunden. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und wo immer du Ängste hast und du dort schwach bist, dort wird meine Kraft vollkommen zur Ausreife gebracht werden. Und das ist ein wunderbares Beispiel, ein Vorbild, das Paulus uns gibt, weil ihm das Wirken Gottes so wichtig war, dass Gottes Kraft, auch wenn er sie nicht gesehen hat, aber dann doch, dass Gottes Kraft wirksam ist in den Menschen um ihn herum und auch in seinem Leben. Weil er das so gerne wollte und das für ihn so wichtig war, deswegen war er zufrieden damit, in all den Schwachheiten zu leben, in denen er gelebt hat. Ich wünsche euch und mir, ich wünsche, dass wir alle lernen, willig uns zurückzunehmen, damit Gottes Kraft in unserem Leben zur Vollkommenheit kommen kann. Ich wünsche, dass wir alle bereit sind, die Kontrolle in unserem Leben nicht festzuhalten, da wir das sowieso nicht können. Niemand von uns kann etwas kontrollieren, sondern bereit sind, es Gott abzugeben, damit er seine Kraftwirkung voll entfalten kann. Gottes Gnade genügt in jeder deiner Lebenssituationen, ganz gleich, in welcher du dich gerade befindest. Wenn du schwach bist, dann kommt seine Kraft vollkommen zur Entfaltung. Aber bedenkt, seine Kraftwirkung fühlt sich nicht immer kräftig an für dich. Du fühlst weiterhin Schwachheit oder Unzulänglichkeit. Aber glaube und drücke diesen Glauben mit Dankbarkeit Gott gegenüber aus und mit Zufriedenheit, dass seine Kraft wirkt und dass sein Reich gebaut wird. Auch wenn du gerade in dem Moment vor lauter Schwachheit gar nichts davon siehst. Und das ist das Herrliche, in der Gnade Gottes zu leben. Zu wissen, ich kann es nicht, aber er tut es trotzdem. Und er vollbringt Herrliches. Halleluja. Amen. Lass uns noch miteinander beten, bevor wir zum Schluss gehen werden. Vater im Himmel, es ist immer wieder wunderbar zu betrachten, dass deine Gnade so voller Herrlichkeit ist. Es ist aber auch manchmal nicht leicht feststellen zu müssen, dass es für uns Menschen nicht immer sich herrlich anfühlt. Dass Schwachheiten, die du sogar in unserem Leben haben willst, die du nicht nur wegnimmst, sondern für die du sorgst, weil du einen Sinn dafür hast, in diesen Schwachheiten zu leben, in all diesen Unzulänglichkeiten, in all den Dingen, die uns überfordern, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, wo wir Ängste haben, wo wir körperliche Beeinträchtigungen haben, mit Versuchungen, mit denen wir immer wieder hadern und schwach darin sind. Und dann immer wieder in Sünde fallen und trotzdem können wir unsere Schwachheiten nicht dafür als Entschuldigung nehmen. In all diesem bist du bereit, deine Kraft vollkommen zur Entfaltung zu bringen. Wir sehen sie nicht immer gleich, oft erst viel später. Aber ich danke dir, dass du da bist und dass du kraftvoll wirkst in unseren Schwachheiten. Hilf uns, dass wir zufrieden sind mit all dem, was du gibst und dass all die Schwachheiten, all die Probleme in unserem Leben, die du hineinstellst, dass wir diese Probleme dankbar aus deiner Hand nehmen und dass wir lernen, uns damit zu trösten und darin freudig zu leben, dass du genau diese Schwachheiten, diese Schwierigkeiten in unserem Leben benutzen wirst, um deine Kraft zur Entfaltung zu bringen. Herr, stärke unseren Glauben, dass wir das erfassen können, dass wir das glauben können, sodass wir mit dir einstimmen, deine Gnade, sie genügt für uns. Danke für deine Gnade. Amen.